Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen bei der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria, die Zuhörer, die uns heute zugeschaltet sind. Am Mikrofon begrüßt Sie Marion Kuhl aus dem Studio in Balderschwang. Jesus, heilig und gesalbt bist du. Das Lobpreislied ist vielen von Ihnen bekannt. Christus ist der Gesalbte im Verständnis des jüdischen Volkes. Aber auch wir Christen sind gesalbt worden in Taufe und in verschiedenen anderen Sakramenten. Was hat es mit der Salbung auf sich und was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun? Darum geht es unter anderem in der Spiritualitätssendung heute. Der Papstprediger Pater Dr. Raniero Cantalamessa geht darauf in dem Vortrag ein, den er in Exerzitien in Kevela gehalten hat, zum Thema »Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, dem Lebendigmacher nach dem Römerbrief«. Für alle, die heute zum ersten Mal zuhören, noch ein paar Informationen zu seiner Person. Der italienische Kapuzinerpater Dr. Raniero Cantalamessa war Professor für Patristik und Kirchengeschichte an der Universität Mailand und er war Mitglied der Internationalen Theologenkommission. 1979 gab er seine Lehrtätigkeit auf, um sich ganz der Verkündigung zu widmen. Seit 1980 ist er Prediger des päpstlichen Hauses. Er wird in viele Teile der Welt zu Exerzitien und Vorträgen eingeladen. Seine Bücher sind in 15 Sprachen übersetzt. Wir haben jetzt für Sie einen Live-Mitschnitt von Exerzitien, die Pater Cantalamessa im Marienwallfahrtsort Kevela für Priester, Ordensmänner und Diakone gehalten hat. Ich freue mich, dass wir Sie alle daran teilnehmen lassen können und wünsche Ihnen einen großen geistlichen Gewinn davon.
Wir haben diesen Morgen in den Laudes gesungen. Jerusalem, Jerusalem, leg dein Gewand der Trauer ab. Zu wem haben wir das gesagt? Zu Jerusalem, die Stadt in Israel, oder zu uns, zu der Kirche? So, wir haben zu uns gesagt, Jerusalem, leg dein Gewand der Trauer ab. Wir müssen froh sein. Anderswo, unser Gesang wird eine Lüge sein. Die zweite Strophe des Veni Creator endet mit der Bezeichnung geistliche Salbung, Spiritualis Unctio. Die Salbung ist wie die Eucharistie und das Pascha eine der Wirklichkeiten, die in allen drei Phasen der Heilsgeschichte gegenwärtig sind. Tatsächlich ist sie im Alten Testament vorhanden als Bild, Typus, im Neuen Testament als Ereignis, Eventum und in der Zeit der Kirche als Sakrament, Figura, Eventum, Sakramentum. In unserem Fall ist das Bild gegeben in den verschiedenen Salbungen der Könige, der Propheten und der Priester, die im Alten Testament vorgenommen wurden. Das Ereignis besteht in der Salbung Christi am Jordan, auf die alle Bilder ausgerichtet waren, als auf ihre Erfüllung. Das Sakrament ist dargestellt durch jene Gesamtheit sakramentaler Zeichen, die eine Salbung als Einweihungs- oder Ergänzungsritus vorsehen. Im Taufe, Firmung, Priesterweihe und die Salbung der Kranken. Es gibt da verschiedene Salbungen. Auf diesen biblischen und sakramentalen Hintergrund entwickelt sich die Idee einer fortwährenden Salbung, verstanden als ein Lebensstil oder eine Qualität des Handels. Der heilige Augustinus interpretiert den Text aus dem ersten Johannesbrief, ihr habt die Salbung empfangen, im Sinne einer fortwährenden Salbung, dank derer der Heilige Geist als innerlicher Lehrmeister uns ermöglicht, in inner das zu verstehen, was wir von außen hören. Eine neue Phase in dieser Entwicklung eröffnet sich mit dem heiligen Bernard und dem heiligen Bonaventura. Mit ihnen wird eine neue spirituelle und moderne Bedeutung der Salbung offenbar. Der heilige Bernhard beginnt seinen Kommentar zum Hohenlied mit den Worten: Ein derartiges Kantikum lehrt nur die Salbung, Unctio. Nur die Erfahrung macht es verständlich. So, Salbung ist mit Erfahrung zusammengestellt. Der Sinn, den Bonaventura der Salbung gibt, geht am deutlichsten aus dem hervor, was er am Anfang seines Weges des Geistes zu Gott, Itinerarium Mendis in Deum, schreibt. Daher fordere ich den Leser vor allem anderen zum Seufzer des Gebetes, des gekreuzigten Christus wegen auf, dessen Blut die Flecken unserer Sünden abwäscht. Und das, damit er nicht meine, dass ihm die Lektüre genüge ohne die Salbung, die Spekulation ohne die Devotion, die Forschung ohne die Bewunderung, die Erwägung ohne das Frohlocken, die Anstrengung ohne die Frömmigkeit, die Wissenschaft ohne die Liebe, die Intelligenz ohne die Demut, das Studium ohne die göttliche Gnade. So, Salbung wird mit anderen Worten erklärt. Devotion, Bewunderung, Frohlocken, Frömmigkeit, Liebe, Demut und Gnade. Auch außerhalb der katholischen spirituellen Tradition werden heute die Begriffe gesalbt und Salbung, in Englisch anointed, anointing, verwendet, um das Handeln einer Person, die Qualität einer Rede oder einer Predigt zu beschreiben. Aber mit einer Akzentverschiebung. In traditionellem Sprachgebrauch ruft Salbung vor allem die Vorstellung von Zartheit, Milde, so dass es im profanen Gebrauch zur negativen Bedeutung geführt hat, im Sinne von süßlichem und einschmeichelndem, oft heuchlerischen Reden oder Benehmen. Im pentekostalen und charismatischen Gebrauch ruft Salbung vielmehr die Vorstellung wach von Macht, von Überzeugungskraft. Eine Predigt voller Salbung ist eine Predigt, in der man sozusagen das Brausen des Geistes wahrnimmt. Eine Verkündigung, die aufrüttelt, die der Sünde überführt, die das Herz der Menschen erreicht. Es handelt sich um eine echt biblische Komponente des Begriffes Salbung, die zum Beispiel im Text der Apostelgeschichte vorhanden ist, wo von Jesus gesagt wird, dass er mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt wurde. Die Salbung drückt sich einmal in Milde, Ruhe, Frieden, Freundlichkeit, Frömmigkeit und Ergriffenheit aus, ein anderes Mal in Autorität, Kraft, Macht und Maßgeblichkeit, je nach den Umständen, dem Charakter eines jeden und auch nach dem Amt, das einer bekleidet. Das lebendige Beispiel dafür ist Jesus, der vom Geist bewegt, sich als mild und demütig von Herzen zeigt, aber wenn es nötig ist, auch voller übernatürlicher Autorität. Es ist eine Verfassung, die durch eine gewisse innere Leuchtkraft gekennzeichnet ist, die Leichtigkeit und Beherrschung in der Aufführung der Dinge verleiht. Ein wenig wie das, was für den Athleten die gute Kondition und für den Dichter die Inspiration ist. Ein Zustand, in dem man sein Bestes geben kann. Was können wir tun, um die Salbung zu erlangen oder zu erneuern? Zunächst müssen wir von einer Gewissheit ausgehen. Wir haben die Salbung von dem, der heilig ist, versichert uns Johannes. Wir haben schon die Salbung. Das heißt, dank der Taufe und der Firmung besitzen wir die Salbung bereits. Mehr noch, nach der traditionellen Lehre, die auf 2. Korinther 1, 21 beruht, hat sie unserer Seele ein unauslöschliches Merkmal eingebracht, den Charakter, wie ein Brandzeichen oder ein Siegel. Diese Salbung aber kann unwirksam, inaktiv bleiben, wenn wir sie nicht freisetzen, wie ein duftendes Salböl, das keinerlei Wohlgeruch ausströmt, solange es in einem Gefäß verschlossen bleibt. Hier also fügt sich der Teil an, der bezüglich der Salbung uns betrifft. Sie hängt nicht von uns ab, aber von uns hängt es ab, die Hindernisse zu beseitigen, die ihre Ausstrahlung verbieten. Es ist nicht schwer zu begreifen, was es für uns bedeutet, das Gefäß zu zerbrechen. Das Gefäß ist unsere Menschheit, alte Menschheit, sinnvolle Menschheit. Unser Ich, bisweilen unser trockener Intellektualismus, kann auch das Gefäß, ein Gefäß sein. Es zerbrechen bedeutet, sich ganz Gott zu ergeben, in einem Gehorsam bis zum Tode, so wie Jesus. Viel vermag in diesem Fall der Glaube, das Gebet, das demütige Flehen. Es ist also notwendig, dass wir, bevor wir uns an eine wichtige Handlung im Dienst des Reiches begehen, die Salbung erbitten. Vor einer Predigt zum Beispiel oder einer Entscheidung, einer wichtigen Entscheidung. Während wir uns auf die Lesung der Schrift in der Messe und auf die Homilie vorbereiten, lässt uns die Liturgie vom Herr erbitten, unser Herz und unsere Lippe zu reinigen. Purifica il mio cuore, wir sagen in Italienisch. Um das Evangelium würdig verkünden zu können. Warum sollten wir nicht gelegentlich ein bisschen ändern, dieses Gebet, und sagen, salbe mein Herz und meinen Sinn, allmächtiger Gott, damit ich mit Liebenswürdigkeit und der Kraft des Geistes dein Wort verkünde. Gelegentlich erlebt man geradezu physisch das Herabkommen der Salbung auf sich selbst. Ich muss dieses Zeugen geben. Manchmal habe ich fast physisch die Herabkommen der Salbung erfahren. Ich war vielleicht vor einer Menge, einer großen Versammlung. Ich musste in einer fremden Sprache sprechen und ich fühlte mich so arm. Und ich musste beten, Vater, im Namen Jesus, gib mir die Salbung des Geistes. Und manchmal der Herr antwortet in dramatischer Weise, alle Nervosität, alle Unsicherheit verschwindet und man spürt etwas, das nicht von selbst kommt, von Gott. Es ist das Wunder der Salbung, es ist ein Wunder. Und wir Priester brauchen, kann ich sagen in Deutschland, du auch. Vielleicht mehr als, weil so, ja, ihr seid so stark in der Wissenschaft, in den Intellektualismus. Man muss nicht die Wissenschaft und den Intellektualismus wegschieben, aber die Salbung hinzufügen. Ja, jetzt kommen wir zum Hauptthema, zum Römerbrief, aber vor das muss ich etwas lesen. Nach meiner Teilnahme am Ökumenischen Kirchentag in Berlin letztes Mai bekam ich einen Brief und ich lese einen Abschnitt davon. So, lieber Vater Claniero Candalamessa, ganz liebe Grüße im Herrn aus Süddeutschland. Ich habe Sie als Redner kennen und schätzen gelernt, fein. Daher möchte ich Ihnen als katholische junge Christin 34 Jahre, Ihnen mit all meiner Liebe ganz offen meine Reflexionen zu unserer kranken, alternden, zukunftlosen Kirche zu rufen. Warum wird das nicht offen angesprochen, verschwiegen und nicht noch mehr umgesetzt? Eine Sofortoperation für die Zukunft, besonders unserer Kirche, ist erforderlich. Mit großer Traurigkeit schaue ich in unsere katholischen Pfarreien. Ich vermisse meine Generation. Es sind nur Menschen über 50 Jahre da. Auch wenn ich die Weltjugendtage und die Gänsen von den Focolarini erlebt habe, ich vermisse überall in unseren Kirchengemeinden junge Wiedergeborene, nicht nur von Namen bzw. nur traditionsgebundene Christen. Das macht mich als gläubige Frau besonders besorgt. Ich muss gestehen, auch wenn ich meine Kirche so sehr mag, in den anderen jungen, freikirchlichen, charismatischen Kirchen gehe ich sehr gerne. Dort gibt es eine breite Masse junger Menschen, und die wirklich im Evangelium leben. Ich kann nicht sagen, wie viel dies ist wahr und wie ernst man muss diese Worte nehmen, aber es ist eine Warnung, die ich mit euch mitteilen wollte. Es gibt geistliche Themen, die der Prediger am liebsten hat. Themen, die die Zuhörer am liebsten haben, und Themen, die Gott Vater am liebsten hat. Und das Thema dieser Meditation, lieber Mitbrüder, ist das Thema, das Gott Vater am liebsten hat, das ihm am meisten berührt. Das Leiden seines Sohnes. Bis jetzt hat uns der Apostel gezeigt, wie wir aus der Situation der Sünde und des Verlustes der Herrlichkeit Gottes, in der wir uns befinden, in den Besitz des Heils gelangen können. Und das völlig ungeschuldet, einzig und allein durch den Glauben. Aber er hat noch nicht von jenem Ereignis gesprochen, das dies ermöglicht hat. Jetzt ist der Moment gekommen, es zu tun. Das vierte Kapitel des Römerbriefes dient der Illustration dessen, was Paulus als das vorchristliche Musterbeispiel einer Rechtfertigung durch den Glauben ansieht, nämlich den Fall Abrahams. Und es endet mit einem feierlichen Bekenntnis des Glaubens an Jesus, den Herr, der wegen unserer Sünden hingegeben und wegen unserer Gerechtmachung auferweckt wurde. Römer 4, 25. Wir stehen hier vor einer der klassischen Formulierungen des Kerygma. Das Kerygma ist nicht eine Synthese des ganzen Evangeliums, gleichsam dessen Zusammenfassung und Konzentration, nicht? Sondern es ist das anfängliche Samenkorn, aus dem alles andere hervorgeht. Am Anfang gab es das Kerygma, wie wir es in jenen Kurzformeln von uns haben, die da und dort in den apostolischen Schriften auftauchen, wie in dieser Stelle. Die Evangelien, wie wir sie heute kennen, gab es ja damals noch nicht. Wenn Paulus den Römerbrief schrieb, gab es keine geschriebenen Evangelien. Sie wurden erst in der Folge zusammengestellt, gerade um jene wesentliche Botschaft zu untermauern und ihren geschichtlichen Hintergrund aufzuzeigen, der in den Worten und dem irdischen Wirken Jesu besteht. In diesem Geist machen wir uns daran, zuerst über den Tod Christi und dann heute Abend, noch den Nachmittag am Abend, über seine Auferstehung nachzudenken. Die Botschaft von Tod Christi wie sie in Kurzform am Ende des vierten Kapitels aufscheint, wird gleich danach im fünften Kapitel mit folgenden Worten wieder aufgegriffen und weiter entfaltet. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die christliche Frömmigkeit hat sich in der Vergangenheit viel mehr mit den körperlichen als mit den seelischen Leiden Christi befasst. Und zwar aufgrund einiger Faktoren, die schon vom Anfang an die Entwicklung des Glaubens und der Frömmigkeit geprägt haben. Und wir wissen von unserer Theologie, von unseren Studien Patristik. Gegenüber der Häresie des Doketismus, der die reale Leiblichkeit und Leidenfähigkeit Christi leugnete, musste die Kirchenväter energisch auf den realen körperlichen Leiden Christi bestehen. Andererseits mussten sie gegenüber der arianischen Häresie, die die Göttlichkeit Christi leugnete, darauf achten, nicht zu sehr die Leiden seiner Seele zu betonen, wie etwa sein Nichtwissen hinsichtlich der Parousie, seine Angst und Furcht in Gethsemane. Denn dies schien der vollen Göttlichkeit des menschgewordenen Wortes abträglich zu sein. Heute sind wir frei von diesen Sorgen, wir haben natürlich andere Sorgen, und können somit das Wort vom Kreuz im Neuen Testament besser verstehen. Beginnen wir also unseren Kreuzweg durch das Leiden der Seele Christi, wobei wir zwei Stationen etwa eingehender betrachten wollen. Erste Station Gethsemane, zweite Station Kalvaria. Jesus in Gethsemane. Heiliger Geist, steh uns dabei und mache, dass wir über das Leiden Christi nicht äußerlich unberührt hören und sprechen. Die Todesangst Jesu in Gethsemane ist ein Faktum, das bei allen vier Evangelisten bezeugt ist. Seltsam. In Gethsemane erlebten die Apostel einen ganz unbekannten Jesus. Derjenige, auf dessen Wink hin die Winde nachließen, der mit seiner Autorität die Dämonen verjagte, der alle Krankheiten heilte, dem die Volksmenge tagelang zuhörte, ohne müde zu werden, der bietet nun ein jämmerliches Schauspiel und bittet selbst um Hilfe. Jesus, so steht geschrieben im Markus-Evangelium, ergriff nun Furcht und Angst und er sagte zu den Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Die dabei gebrauchten Worte ademonein und exambeisein in Griechisch legen den Gedanken an einen Menschen nahe, der von einer unheimlichen Angst gepackt ist, wie einer, der sich vor der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen fühlt. Ademonein, in Griechisch a, bedeutet immer ohne. Demos, demonein ist Demokratie, das ist Volk. Jesus ist von dem Volk abgetreten. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Das Bild von Kelch ruft in der Bibel fast immer den Gedanken an, den Gedanken an den Zorn Gottes gegen die Sünde hervor. Der betäubende Becher wird er bei Jesaja genannt. Von ihm wird gesagt, dass er von den Sünden samt der Hefe getrunken werden muss. Auch die Apokalypse spricht von Wein des Zornes Gottes, der unverdünnt im Becher seines Zornes gemischt ist. Am Beginn seines Briefes hat Paulus eine Tatsache festgehalten, die als allgemeines Prinzip gelten kann. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit. Aber in Gethsemane ist Jesus die Gottlosigkeit, die ganze Gottlosigkeit der Welt. Er ist der Mensch, der zur Sünde geworden ist, sagt Paulus. Christus, so heißt es, starb für die Gottlosen an ihre Stelle. Er hat sich bereit erklärt, für alle Antwort zu geben. Er ist also für alles verantwortlich, der Schuldige vor Gott. Gegen ihn wird der Zorn Gottes offenbart. Und das heißt es, er muss den Kelch trinken. In Gethsemane finden jene Worte des Propheten Jesajas ihre volle Erfüllung. Er würde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Jetzt bewahrheiten sich die geheimnisvollen Worte vieler Psalmen, wie jene des Psalms 88. Schwer lastet dein Grimm auf mir, alle deine Wogen stürzen über mir zusammen, über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin, deine Schrecken vernichten mich. Was wäre, wenn das ganze physische Universum, wie mit seinen Milliarden und Abermilliarden von Himmelskörpern, sich auf einen einzigen Punkt stützen würde? Wie eine auf dem Kopf gestellte Pyramide. Welchen Druck hätte jener Punkt dann auszuhalten? Nun, das ganze moralische Universum der Schuld, das nicht weniger unermesslich ist als das physische, lastete in jenem Augenblick auf der Seele Jesu. Das wahre Kreuz, das Jesus auf seine Schultern nahm, das er nach Kalvaria trug und an das er schließlich genagelt wurde, war die Sünde, nicht das Holz, die Sünde. Da Jesus die Sünde in sich trägt, ist Gott ihm fern. Jesus hat in Gethsemane die dunkle Nacht erfahren, die dunkle Nacht, wie viele Mystiker. Er war der Erste, natürlich. Die unendliche gegenseitige Anziehung, die zwischen Vater und Sohn bestellt, ist nun durchkreuzt von einer ebenso unendlichen Abweisung. Die höchste Heiligkeit Gottes stößt auf die höchste Bosheit der Sünde, wodurch sich in der Seele des Erlösers ein furchtbares Gewitter zusammenbraut. Einmal ich war in den Alpen und ich sah eine Gewitter, eine Masse von warmes Luft kommen vom Süden, stoßt, sagt man, mit einem Mass von kalten Luft kam ihm vor von Norden. Und es war die Alpen bebten. Und ich sagte, etwas Ähnliches muss in der Seele Jesu passiert haben. Noch dass von Norden nur kaltes Wasser der Übel kommt und von Süden die Heiligkeit. Nein, im Gegenteil, nicht so. versetzen wir uns jetzt im Geist auf den Berg Kalvaria. Auch hier gibt es ein sichtbares Leiden, die Nägel, der Durst, der Essig, der Lanzenstoß. Und wir werden gut daran tun, es nicht aus den Augen zu verlieren. Und es gibt ein viel tieferes, unsichtbares Leiden, das sich im Inneren Jesu abspielt und auf das wir jetzt von Wort Gottes geleitet einen Blick zu werfen versuchen. In seinem Brief an die Galater schreibt Paulus, er habe ihnen Jesus Christus als den Gekreuzigten deutlich vor Augen gestellt. Wie diese Gekreuzigte ansah, gibt er gleich anschließend im selben Kapitel zu verstehen. Christus, so sagt er, hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist, zum Fluch. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Fluch, in Griechisch Katara, ist in der Bibel ein Synonym für Verlassenheit, Leere, Einsamkeit, Trennung von Gott und Ausschluss aus der Volksgemeinschaft. Es war eine Art radikaler Exkommunikation. An einer Stelle des Römerbriefes, wo Paulus von seinen jüdischen Blutsbrüdern spricht, formuliert er die verblüffende Hypothese, dass er selber verflucht und von Christus getrennt werde, um seiner Brüder willen. Das Römer 9. Was er als das größte aller Leiden ansah, das er allerdings nicht erdulden musste, das hat Jesus am Kreuz wirklich bis ins Letzte erlebt. Er ist unschuldig, unter Brüder willen verflucht, von Gott getrennt. Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wahrlich, zu unserer Heil lag die Strafe auf ihm. Als Mensch hat Jesus auf geheimnisvolle Weise, so sagen einige Kirchenlehrer und Mystiker, Hans-Urs von Balthasar hat schöne Dinge darüber geschrieben in seinem Paschale Mysterium. Als Mensch hat Jesus auf geheimnisvolle Weise die Strafe der Verdammten an sich erfahren, die in dem Verlust Gottes besteht, in der plötzlichen Entdeckung, dass Gott alles ist, dass man ohne ihn weder leben noch sterben kann und dass du ihn für immer verloren hast. Das alles war notwendig und damit statt des Fluges der Segen über uns käme. Seit den ältesten Zeiten haben die Väter das biblische Bild des bitteren Wassers von Mara auf Christus bezogen. Dieses Wasser wurde in süßes Wasser verwandelt, als es mit dem Stück Holz in Berührung kam, das Mose hineingeworfen hatte. Analog hat Jesus am Holz des Kreuzes das bittere Wasser der Sünde getrunken und es in das süße Wasser der Gnade verwandelt. Das sagten die Väter. Er hat das massive Nein der Menschen zu Gott in ein noch viel massiveres Ja, Amen, verwandelt, sodass wir jetzt durch ihn zu Gottes Lobpreis das Amen rufen. Der Gehorsam Jesu bis zum Tode ist der Fels unseres Heils. Aus diesem Fels fließen die Ströme von lebendigem Wasser. Letzte Erwägung. Für uns. Die Meditation der Passion Christi lässt sich nicht auf eine objektive Rekonstruktion des historischen Faktums beschränken. Das Kerygma oder die Verkündigung der Passion enthält immer zwei Elemente. Ein Faktum, er litt, er starb, und eine Begründung des Faktums für uns, wegen unserer Sünden. Er wurde dahin gegeben, sagt Paulus, wegen unserer Sünden. Er starb für uns, als wir noch gottlos waren. Immer wieder stoßen wir auf diese Wendungen. Die Passion bleibt für uns so lange etwas Äußerliches, bis wir uns in sie hineinbegehen durch jene enge Pforte des für uns. Denn nur derjenige erfasst die Passion wirklich, der sich bewusst ist, dass sie sein Werk ist. Wenn Christus für mich und wegen meiner Sünde gestorben ist, dann heißt das also, wenn man den Satz einfach ins Aktiv wendet, dass ich Jesus von Nazareth getötet habe, dass meine Sünden ihn zermalmt haben. Das verkündet Petrus am Pfingsttag mit allem Nachdruck seinen 3000 Zuhörern. Ihr habt Jesus von Nazareth umgebracht. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Petrus musste wissen, dass diese 3000 Leute nicht alle auf Kalvaria angehängt in die Nägel eingeschlagen und auch nicht vor Pilatus persönlich Jesus Kreuzigung verlangt haben. Viele von ihnen waren in Jerusalem nur für das Fest, Pentekost. Und doch wiederholt Petrus dreimal dieses schreckliche Wort. Ihr habt Jesus von Nazareth umgebracht. Und seine Zuhörer anerkennen unter dem Wirken des Heiligen Geistes, dass es auch für sie Gültigkeit hat. Denn es steht geschrieben, dass es sie mitten ins Herz traf. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Das wirft nun ein ganz neues Licht auf das, was wir bisher meditiert haben. In Gethsemane war es auch meine Sünde, die auf dem Herzen Jesu lastete. Mir klingen noch die Worte und die Melodie jenes Negro Spirituals in den Ohren, das einen so tiefen Glauben bekundet und in dem es heißt, warst du dabei, als man den Herrn ans Kreuz schlug? Were you there, when they crucified my Lord? Und innerlich fühle ich mich gedrängt, jedes Mal zu antworten, ja, auch ich war dabei. Auch ich, als sie den Herrn gekreuzigten. Es stimmt, was der Text dieses Liedes weiter sagt. Manchmal müsste man zittern. Sometimes causes me to tremble. Es ist notwendig, lieber Mitbrüder, dass im Leben eines jeden Menschen und besonders eines Priesters, einmal ein Erdbeben geschieht und dass in seinem Herzen etwas von dem passiert, was im Augenblick des Todes Jesu als Warnung in der Natur sich abgespielt hat, als der Vorhang des Tempels von oben bis unten zerriss, die Felsen sich spalteten und die Gräber sich auftaten. Es ist notwendig, dass unser stolzes und so selbstsicheres Herz irgendwann von der heiligen Furcht des Herrn gebrochen wird. Alle Frommen, die Zeugen der Passion waren, geben uns ein Beispiel und spornen uns dazu an. Der rechte Schächer, wenn er zu Jesus sagt, denk an mich. Der römische Hauptmann, der Gott pries, und die Volksmenge, die sich an die Brust schlug. Nachdem wir eine neue Taufe auf den Tod Christi empfangen haben, als wir das Leiden Christi in dieser Weise betrachten haben, persönlicher Weise, sehen wir, wie das Kreuz und der Tod Christi sich in ihrer Bedeutung vollkommen verändern. von einem Ärgernis und einem Anlass des Schreckens und der Trauer verwandelt sich das Kreuz in einen Grund zur Freude und Gewissheit. Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr, sagt Paulus, für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung mehr. Die Verurteilung hat in ihm ihren Lauf vollendet und ist dem Wohlwollen und der Vergebung gewichen. Das Kreuz erscheint jetzt wie ein Ruhmeszeichen, wie die Herrlichkeit, das heißt paulinisch gesprochen, wie eine jubelnde, von tiefer Dankbarkeit erfüllte Gewissheit, zu der der Mensch sich im Glauben aufschwingt und die im Lobpreis und in der Danksagung zum Ausdruck gebracht wird. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen. Und wir müssen das Kreuz in dieser Weise, in dieser jubelnden Weise verkündigen. Wie kann man sich einer Sache rühmen, die nicht die eigene ist? Der Grund ist der, dass seine Passion nunmehr unsere geworden ist. Das wegen mir ist von einer zusätzlichen Ursache zu einem zusätzlichen Ziel oder Gunsterweis geworden. Für mich, zu meinen Gusten. Es steht geschrieben, dass Gott, den, der die Sünde nicht kannte, unseretwegen zur Sünde gemacht hat, damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes werden könnten. Das ist jene Gerechtigkeit, von der Paulus gestern gesprochen hat. Wenn er sagt, jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, diese Gerechtigkeit. Da sieht man, was die Möglichkeit, jenen kühnen Streich zu wagen, zustande gebracht hat und immer noch zustande bringt. Wenn wir nämlich den Leiden Christi unsererseits den Glauben an die Stelle stellen, an die Seite stellen, dann werden wir tatsächlich die Geretteten Gottes, die Heiligen, die Geliebten. Gott wird dann für uns, was er verheißen hatte. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jeremia 23. Nun können wir uns ohne Furcht jener frohmachenden und geisterfüllten Dimension öffnen, in der das Kreuz nicht mehr als Torheit und Ärgernis erscheint, sondern im Gegenteil als Kraft Gottes und Weisheit Gottes. Wir können aus ihm den Grund unserer unerschütterlichen Gewissheit machen, den schlagenden Beweis für Gottes Liebe zu uns, das unerschöpfliche Thema der Verkündigung. Und auch wir können dann mit dem Apostel sagen, ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen. Amen.
Das war Pater Dr. Raniero Cantalamessa, der Prediger des Päpstlichen Hauses. Sie hören Radio Horeb, die Spiritualitätssendung, und das war ein Live-Mitschnitt von Exerzitien, die er zum Thema »Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an« gehalten hat. Nächsten Montag können Sie wieder an den Exerzitien teilnehmen. Alles Gute Ihnen, am Mikrofon verabschiedet sich Marion Kuhl.